Beginnen möchte ich mal mit einem Zitat von einem Mann, ist ein älterer, der schon echt in die Jahre gekommen ist, ein Engländer, der mit seiner Frau zusammen schon viele Jahre diesen Heilungsbefreiungsdienst macht, Peter Horrebin. Und das Buch habe ich mir auf Empfehlung hin mal bestellt. Ich habe mal reingeschaut, ich habe es noch nicht durch, ist alles doch ganz schön anspruchsvoll vom Englischen her und so dick. Und das Buch heißt Heilung durch Befreiung. Und Derek Prinz hat dort das Vorwort geschrieben. Er kannte ihn noch, oder Derek Prinz kannte ihn und hat auch seinen Dienst sehr empfohlen. Und dieser Befreiungsdienst, den er macht, ist hauptsächlich an Christen. Und ist auf dem Fundament des Wortes Gottes gebaut. Und er hat ganz viel Erfahrung und viele, 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 viele Christen über die Jahrzehnte schon freigesetzt. Also der Herr durch ihn und seine Frau. Und er schreibt, und das Zitat möchte ich mal am Anfang stellen, Satan ist hoch erfreut, wenn Christen gelehrt werden, dass sie nicht dämonisiert sein können, wie das in verschiedenen Denominationen ja der Fall ist. Keine andere Lehre gibt dem Feind solche Anrechte über die Heiligen Gottes, unerkannt und nicht herausgefordert, in ihnen zu wirken. Was für eine Erleichterung ist es für die Leute, wenn sie erkennen, dass sie die Gedanken und Versuchungen, mit denen sie über Jahre hinweg zu kämpfen haben, ihren Ursprung haben in Dingen, die durch Befreiung entfernt werden können. Mit meinen Worten mal gesagt, es ist dem Satans höchste Freude, wenn von den Kanzeln oder in den Lehrstühlen, wo diese Pfarrer und Prediger ausgebildet werden, wenn dort verkündigt wird, dass mit deiner Säuglingstaufe oder, das ist ja der schlimmste Fall, oder dann mit deiner Bekehrung und Wiedergeburt und Wassertaufe alles erledigt ist, dass Dämonen kein Anrecht mehr haben an Christen. So, an so einer Lehre ist er hoch erfreut, weil das gibt ihm die Möglichkeit, Gläubige, Heilige Gottes, die ein gutes Herz haben, die dem Herrn nachfolgen wollen, die ihm dienen wollen, die ganz hingegeben sind, sie zu quälen. Und in dem, was noch in ihnen ist, sie zurückzuhalten, in ihre volle Berufung und Identität in Christus hineinzukommen. Weil das oberste Ziel Satans ist, uns unsere Identität in Christus und uns unsere Berufung zu stehlen. So. Weil dann werden wir hier auf dieser Erde zwar mit Jesus leben, aber wir sind wirkungslos und bringen nicht die Frucht, zu der Gott uns eigentlich berufen hat. Und wir sind ungefährlich für das Reich der Finsternis. So, weil Gott hat jedem Menschen eine Berufung gegeben, wo er den Menschen auf die Erde gegeben, gesandt hat. Und es liegt an uns, diese Berufung zu erkennen und auszuleben. Und das können wir nur durch die Identität, die Christus uns gegeben hat, weil in unserer alten Natur ist das vollkommen unmöglich. Deswegen will Satan uns unsere Identität in Christus stehlen, und so hat er immer noch was zu sorgen in einem Christen, der nicht in dem Vollmaß in Christus lebt. So, er kann den Christen immer noch steuern durch Gedanken. Satan kann unsere Gedanken nicht lesen, aber er kann sie auf jeden Fall beeinflussen. Er kann unsere Emotionen beeinflussen und dadurch kann er uns knechten, binden und niederhalten. Und solange die Gläubigen gelehrt werden, dass sowas nicht sein kann, man schickt sie zum Psychiater oder zum Positivdenken oder so weiter, dann hat Satan immer noch eine offene Tür. Und daran ist er sehr hoch, hoch erfreut, wenn sowas gelehrt wird. Es ist unmöglich, sagt er weiterhin, es ist unmöglich, gegen einen Feind zu kämpfen, dessen Identität niemals erkannt wurde. Also du kannst gegen einen Feind kämpfen, den du nicht kennst. Also solange dieser Feind nicht erkannt worden ist, seine Identität wahrgenommen wird, wird auch niemand gegen ihn vorgehen. Versteht ihr, was ich meine? Solange die Christen in dem Glauben gelassen werden, dass der Teufel weit weg ist, er verursacht große Dinge draußen in der Welt, aber er kann mich nicht beeinflussen und er hat in mir kein Anrecht mehr, weil ich als Christ, wiedergeborener Christ bin. Solange siehst du ihn draußen, siehst aber seinen Einfluss nicht in dir. Und dann wirst du auch niemals dagegen kämpfen. Dann noch drei Bibelstellen will ich noch an den Anfang stellen. 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ich füge mal die Seele noch hinzu, der Seele zur Vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Das heißt, wir haben wunderbare Verheißungen in Christus, was uns geschenkt worden ist. So, und jetzt hat Jesus alles für uns getan, aber jetzt liegt es an uns, so wollen wir uns reinigen, indem wir das Kreuz anwenden von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Hier steht sogar die Befleckung des Geistes. Es kann das Innere, unser Geist kann befleckt werden durch Sünde und Generationsschuld. Und das ist nur eine von Bibelstellen, die doch das ganz klar und deutlich beschreiben, dass das vollbrachte Werk am Kreuz in Christus bereit liegt. Wir müssen es annehmen und wir müssen es anwenden. Das ist sein Erfolg dann auch hat in uns, nämlich die Heiligung vollenden in Gottes Furcht. Die nächste Schriftstelle, gehen wir nochmal genauer drauf ein, die ist euch allen bekannt. Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt ihm keinerlei Möglichkeit zu wirken. Da werden wir nochmal genau darauf zu sprechen kommen. Dann Galater 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Das bedeutet, was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist ein geistliches Prinzip. Und wenn ich auf das Fleisch sehe, das heißt, wenn ich als Christ weiterhin sündige, sehe ich auf das Fleisch, auf die alte Natur, gehe ihren Lüsten und Begierden nach. Dadurch gebe ich dem Teufel Raum, Epheser 4, 27, und dann ernte ich nicht den Segen, sondern den Fluch, also Verderben. So, auf der anderen Seite, wenn wir dem Geist folgen, auf den Geist sehen, dem Wort Gottes gehorsam sind, dem Heiligen Geist folgen, dann bringt das Leben hervor. Und dieses Prinzip hat sich nicht geändert, auch im Neuen Bund nicht, weil Galater 6 steht meines Erachtens nach im Neuen Testament. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und bevor wir in diese praktischen Dinge, wie bete ich jetzt mit Leuten die Blutlinienreinigung durch, so ein paar praktische Schritte, dass bevor wir in diese Thematik reingehen, ist es mir ganz wichtig, dass wir erstmal vom Wort Gottes her und vom Verständnis her ein Fundament haben, einen Unterbau, um das selber erstmal zu verstehen. So, und dann kannst du es entsprechend auch anderen rüberbringen. Und was ich jetzt sehr ausführlich mache, das sage ich jedem, der zum Gebet, zur Seelsorge kommt, erzähle ich das in 2-3 Minuten. Ja. Aber damit ihr erstmal ein Verständnis habt für euch selbst, weil du brauchst diese Offenbarung. Das, was ich Ihnen in 2-3 Minuten sage, das ist etwas, was durch lange Erfahrung sich bewährt hat und das sitzt drin. Das ist bei mir ein Fundament und dann kommt das eins nach dem anderen, weil wir das praktiziert haben. Und dann weißt du, dass das so in dieser Art und Weise ganz gut funktioniert. Wir sind immer noch am Dazulernen, aber diese Grundprinzipien bleiben immer dieselbe. So, und deswegen ist es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen. So, dass, wenn ihr mal für Leute betet, nicht einfach sagt, so, jetzt beten wir für die Blutlinienreinigung. So und so. Die Leute brauchen erst ein Verständnis dafür. Was ist das eigentlich? Und was möchte der Herr eigentlich mit mir tun? Und wieso ist das jetzt in meinem Leben drin? Wieso muss das raus? Oder was muss eigentlich raus? So, und wenn dieses Verständnis nicht da ist, denn ohne Erkenntnis geht ein Volk zugrunde, dann ist es schwierig für die Leute, das nachzuvollziehen. Aber wenn dieses Verständnis da ist und man kann es mit einfachen Worten erklären, dann machen die ganz anders mit. Dann spüren die, aha, hier ist etwas in mir, ich habe es begriffen, das muss jetzt aus mir raus. Das ist nicht außerhalb, sondern es ist in mir. Und sie haben diesen Feind identifiziert. Und sie wollen ihn dann mit aller Macht auch loswerden. Wenn wir von dieser Thematik sprechen, Blutsreinigung, Reinigung von Sünden und Flüchen, wo begann dieses ganze Dilemma? Die Wurzel für alle Probleme war der Sündenfall. Na, dort geht das los. Und wenn wir von Blutslinienreinigung reden, unsere Blutslinie von jedem einzelnen Menschen geht zurück auf Adam und Eva. Dort trifft sich die menschliche Blutslinie wieder. Und von da an hat sich das verzweigt. Dann gab es mal einen kurzen Schnitt bei Noah und dann hat sich das wieder erweitert bis zum heutigen Zeitpunkt. Aber bei dem Sündenfall damals im Garten, dort begann das Ganze. Und dort kam durch Satan, der vom Himmel gefallen oder aus dem Himmel geworfen wurde, weil in ihm Stolz, in ihm Sünde gefunden wurde. In Satan ist der Ursprung von Sünde. Und er als gefallener Engel, und ein Drittel der Engel wurde ja dann auf die Erde geworfen und die waren schon aus dem Himmel gefallen, bevor Gott diese Erde und Adam und Eva geschaffen hatte. Die waren schon da. So, und dann hat Satan versucht, Gottes wunderbare Geschöpfe, die in sein Ebenbild geschaffen wurden, zu zerstören, indem er sie ebenso zur Sünde verleitet. Weil er genau erlebt hat, was das bedeutet, wenn man sündigt, dann erlebt man eine Trennung von Gott. So, und weil der Mensch Dinge ausgefüllt hat, die Satan vorher getan hat. Satan war im Prinzip, oder Luzifer, war ja der, nehmen wir nur ein Beispiel raus, war ja der Anbetungsleiter im Himmel, ne? So, er hat den Lobpreis geleitet, er war einer der höchsten Cherub, also der Erzengel. So, und dann wird aus dem Himmel rausgeworfen. Und jetzt hat Gott ein Gegenüber geschaffen und hat dem Menschen die Bestimmung, die Berufung gegeben, nämlich Gott anzubeten, ihn zu verehren, ihn anzubeten. Das heißt, jeder Mensch, der auf diese Erde kam, der halt geboren wurde, hat die Berufung, die Luzifer im Himmel hatte, nämlich Anbeter zu sein. Und er war total hasserfüllt, er war eifersüchtig und er wollte Gott diese Freude oder diese Gemeinschaft mit dem Menschen zerstören. Also Satan hasst den Menschen. So. Und er will jeden Menschen in dieselben Dinge reinbringen, wie er getan hat, in sein Wesen, nämlich zu sündigen. Und das geht durch Verführung. Und er kennt diese drei Dinge im Garten, ne? Wie er den Menschen verführt hat. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, dass der Mensch gegen Gott gesündigt hat. Und Gott hat dem Menschen nur ein einziges Gebot gegeben. Und Liebe bedeutet, man gehorcht freiwillig. Na, Gott hat den Menschen nicht als Marionetten geschaffen, sondern hat ihm auch die Entscheidungsfähigkeit gegeben, sich gegen Gott zu entscheiden. Und das ist Liebe. So, und so hatte der Mensch die Entscheidung, sich ganz Gott hinzugeben, ihm gehorsam zu sein, von allen Bäumen zu essen, im Garten die Gemeinschaft mit Gott zu genießen, von tausend, Adam und Eva waren nie durchgekommen, jedenfalls nicht in 1000 Jahren hätten die nicht alle Bäume da leer gefuttert, ne? Die zur Verfügung standen. Nur einen einzigen Baum, von einem einzigen Baum durften sie nicht essen. Und das ist absurd, dass Satan oder ja, der gefallene Erzengel genau diesen einen Baum, von dem sie nicht essen sollten, ihn so herausgespielt hat, dass er so begehrenswert wäre. Weil er gesagt hat, wer von diesem Baum esst, ihr habt die Erkenntnis des Guten und Bösen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nicht nur Leib damit füllen von den Früchten, sondern er gibt auch eine geistige Frucht. Und er hat sie verführt, damit, zum Ungehorsam so zu sein wie Gott. Vorher hat das Wort Gottes Vertreter eine Frage gestellt. So, und Gott hat aber den Menschen klar die Konsequenzen genannt. Wenn ihr von diesem Baum esst, das heißt, wenn ihr mir nicht gehorsam seid und von diesem Baum esst, gibt es eine Folge. Nämlich, dann werdet ihr sterben, oder wie Paulus das im Römerbrief nochmal aufgegriffen hat, der Lohn der Sünde ist der Tod. So, der Mensch kannte die Konsequenzen von seinem Handeln, hat sich aber trotzdem bewusst gegen das Gott gegebene Gebot gewandt, und er war der Stimme des Teufels gehorsam. Und wem du gehorsam bist, wem du gehorchst, den betest du an. Und das bedeutet, indirekt ist jede Sünde Anbetung Luzifers. Und das ist das, was er will. Er will angebetet werden, und es geht bis dahin, dass man ihn anbetet durch Musik und durch Rituale, Blutopfer und so weiter und so fort. Aber das Ganze beginnt dort, wenn man den Willen Satans tut, indem man Gott ungehorsam ist und bewusst, sag ich mal, bewusst sündigt, betet man den an, der dahinter steht, nämlich Satan. So, und der Lohn der Sünde ist ja der Tod, das heißt der ewige Tod, die Gemeinschaft mit Satan, weil Sünde in Satan gefunden wurde, in seinen Engeln, die werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und diese Sache, was man Sünde nennt, wurde auch im Menschen gefunden. Und das ist tief in der geistigen Erbanlage dann des Menschen hineingekommen, was die Bibel den Leib der Sünde nennt. Der Paulus, ne? Fleisch, Leib der Sünde, das ist nichts weiter wie auch die Macht der Sünde, das ist das Wesen Satans im Menschen. Seit dem Sündenfall ist das hineingekommen. Und das verursacht Trennung zwischen Gott und Mensch, und das verursacht Trennung zwischen Mensch und Mensch. Man hat es ja dann doch recht zeitnah erlebt, wie sich das ausgewirkt hat nach der Trennung von Gott und Mensch aus dem Garten Eden. Gab es dann die Trennung zwischen Mensch und Mensch bei Kain und Abel. Ja, dort hat sich das innerhalb von einer kurzen Zeit hat sich das Wesen Satans gezeigt, nämlich er ist einer, der nur rauben, stehlen, lügen und umbringen kann. Was anderes kann er nicht. So, dann ist nicht nur die Sünde da, sondern jede Sünde hat auch eine Folge. Und die Sünde bringt erstmal etwas hervor. Bevor die Sünde den ewigen Tod hervorbringt, bringt sie Flüche hervor. Und Flüche sind die Konsequenz für Sünde. Flüche sind die Konsequenz für das bewusste Übertreten der Gebote Gottes, des bewussten Ungehorsams. Die Konsequenzen sind Flüche. So, Bibelstelle dazu, 5. Mose 28, 15. Dann sagst du gleich zu mir, Altes Testament, 5. Mose 28. Viele lehren heutzutage, dass das nicht mehr auf uns zutrifft. Ich werde aber das dann parallel stellen aus dem Alten Testament und Neuen Testament, werde ich dir zusammenbringen, wo du merkst, das gilt für heute genau noch so. Das hat sich nicht geändert. Diese Grundaussage, dass Sünden Flüche nach sich ziehen oder dass Flüche Resultate von Sünden sind. 5. Mose 28, Vers 15. Und es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sprich sündigst, sodass du all seine Gebot und Satzung nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Sie hatte das, was Gott, das ist ein geistliches Gesetz. Das wirkt, bis diese Erde mal oder das gegenwärtige Zeitalter beendet ist. Solange das noch besteht, wird dieses Gesetz weiterwirken. Und das ist Saat und Ernte. Man sät ungehorsam, sprich Sünde, und man erntet irgendwann den Tod, ne? Aber zuvor bringt es Flüche hervor. Und diese werden hier ganz ausführlich beschrieben. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Feld, verflucht dein Korb, Backtrog, die Frucht des Leibes und so weiter. Verflucht dein Eingang, flucht dein Ausgang und Krankheiten, alles Mögliche steht dort geschrieben. Ne? So, das bedeutet Sünde, Ungehorsam, dem Teufel gehorchen, gibt dem, das ist Ungehorsam gegenüber Gott, gibt dem Teufel legales Anrecht an jeden, der sündigt. Anders gesagt, Satan ist der Vater der Sünde. Ne? Und jeder, der seine Werke tut, sind seine Kinder, an dem hat er Anrecht. Er hat ein legales Anrecht an denen, die sündigen. Und die, im Neuen Testament steht, dass er herrscht über die Söhne des Ungehorsams. Ich glaube, Epheser 2 steht das. Genauso wie Gott herrscht über die Söhne des Gehorsams. Und vom Grundsatz her ist der Himmel ein Ort, wo Geistwesen und Menschen leben und leben werden, die eine Grundeigenschaft haben, sie gehorchen dem liebenden Vater und seinen Geboten. Und das beste Beispiel von Gehorsam hat uns Jesus gegeben. Er war der gehorsame Sohn, wo der Vater sagt, an diesem habe ich mein Wohlgefallen. Während das die Hölle voll ist von Engeln und Dämonen, die gegen Gott rebelliert haben, die ihm ungehorsam gegenüber waren, und von Menschen, die dasselbe getan haben, die sich auch bewusst gegen Gott gestellt haben durch Sünde und offene Rebellion Gott gegenüber. Und so wurde diese Sünde ein Teil der DNA des Menschen, und zwar im Geist, in der Seele und im Körper. Und das wurde weitergegeben an die nächste Generation, seit dem Sündenfall. Und eine Bibelstelle dazu, Römer 5, Vers 19. Dort steht, denn gleichwohl durch den Ungehorsam des einen Menschen, sprich Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, Adam hat gesündigt durch seinen Ungehorsam, eines einzigen Menschen Ungehorsam, sind die vielen zu Sündern gemacht worden. Versteht ihr? Du kannst dich heutzutage hinstellen, kannst sagen, was habe ich denn mit Adam und Eva mit dem Sündenfall zu tun? Das ist eine interessante Geschichte, aber das tangiert mich überhaupt nicht, weil das ist schon mindestens 6000 Jahre her. Was habe ich denn mit denen zu tun? Das ist sehr viel. Weil Paulus das hier so klar beschreibt, durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen, also man sieht hier Adam und Eva in dieser Einheit, ne? Durch ihren Ungehorsam werden die vielen, das heißt ihre ganzen Nachkommen, das ganze Menschengeschlecht, zu Sündern gemacht. Und zuvor hat das Ganze mal im Himmel stattgefunden, dasselbe Prinzip. Die Sünde wurde in Satan gefunden, dann hat er ein Drittel der Engel verführt mit hohen Posten in seinem Reich oder was. Und dann wurde in ihnen die Sünde gefunden. Das heißt, im Himmel hat auch einer gesündigt und die ihm und seine Kinder, die ihm nachfolgen, wurden ebenfalls zur Sünde gemacht. So. Und dasselbe hat es sich fortgesetzt, weil Satan hat nicht nur den Fall von Adam und Eva im Blick, sondern das Verderben der gesamten Menschheit, nämlich alle, die nach Adam und Eva geboren werden, wenn er diesen Samen der Sünde in den Menschen hineinsehen konnte. So werden auch durch den Gehorsam des einen, durch Jesus, durch sein Gehorsam am Kreuz, aber durch seinen gehorsamen Lebensstil, sein ganzes Leben hindurch, hat er uns ein Vorbild hinterlassen, bis zum Tod am Kreuz. Ja? Hat er uns diese Möglichkeit gegeben, rüberzuwechseln zu ihm, nämlich die ewige Gerechtigkeit zu erlangen. Und darüber möchte man jetzt mal sprechen, weil das ist eine Sache, die muss richtig tief drinnen sitzen und das ist richtig gut, darüber zu sprechen. Nämlich jetzt reden wir mal über das vollbrachte Werk am Kreuz. Was Jesus getan hat, und ich nehme die wichtigsten Punkte jetzt raus, hat noch mehr getan, aber das, was zu dieser Thematik auch passt, damit wir verstehen, dass Jesus all das, was Satan verloren hat, dass er das wieder hergestellt hat und jedem Menschen die Möglichkeit gibt, in die Gerechtigkeit zu kommen, die er uns erworben hat, und von dem alten Adam in den neuen rüber zu wechseln. Nämlich von der alten Identität als Sünder mit dem Leib der Sünde, der sündigt, hinüber zu wechseln in die neue Identität in Christus als Gottes Gerechtigkeit im Gehorsam zum Segen. Weil das andere war ungehorsam zum Fluch und jetzt zum Gehorsam zum Segen. Und das Erste, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, und solche Dinge müssen richtig in uns drin sitzen, und das baut auch unseren Glauben auf, wenn wir mit Leuten beten, geht es mir in der Regel so, dass ich so eine große Freude habe an dem, was Jesus am Kreuz geschaffen hat oder was er uns als Erbe erworben hat. Und wenn man das praktisch in Leuten anwendet, dann sieht man diese Frucht und es ist so eine Freude, das zu erleben. So, und das Erste, was Jesus am Kreuz getan hat, er nahm all unsere Sünden, all unseren Ungehorsam, nahm er auf sich und dazu noch die Strafe für unsere Sünde, nämlich er starb unseren Tod und vorher erlitt er die Qualen der Hölle, indem er den Kelch leerte am Kreuz, wo diese Qualen der Hölle über ihn ausgegossen wurden. Jesaja 53, Vers 5, doch er, also Jesus, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier steht geheilt, aber das hebräische Wort sagt errettet, geheilt und befreit. Und innere Heilung, alles in einem. Er ist unser Sühneopfer und durch sein Blut haben wir eine vollkommene Erlösung erlangt. Hebräer 9, 11 und 12. Als aber der Christus kam, kam er als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter. Hebräer 9, 11 und 12. Und er ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum gegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt für uns. Das heißt, Jesus, na, hat er zu Maria gesagt, rühr mich nicht an, Johannes Evangelium, wo es ihn gesucht hat am Grab, und er hat gesagt, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu eurem, meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt, Jesus, beschreibt uns der Hebräerbrief, ist mit seinem eigenen Blut in das himmlische, im Himmel gab es einen Tempel, ne, gibt es ja immer noch, ist er in das himmlische Heiligtum hineingegangen und hat dort, oder ans Allerheiligste, über dem himmlischen Gnadenthron, der himmlischen Bundeslade, hat Jesus dort sein eigenes Blut ausgegossen, hat uns dort eine ewige Erlösung geschaffen. Und das Blut Christi spricht dort immer noch. Amen. So hat, weil ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Gibt es mehrere Schriftstellen. So, und das hat Jesus für uns getan. Er hat im Prinzip diese Sünde rückgängig gemacht, indem er sein eigenes Blut vergossen hat und hat durch sein Blut die Anrechte des Satans hinweggenommen an der gesamten Menschheit. Und zwar nicht auf dieser Erde, sondern in den Himmeln. Und dort ist es, als unser Hohepriester tritt er jetzt dort für uns ein. Und dort wird das Blut angewandt. Das heißt, wenn wir hier auf dieser Erde unsere Sünden bekennen, wenn wir das Blut Jesu aussprechen, wenn wir es auch im geistlichen Kampf verwenden und so weiter, die Substanz des Blutes Jesu ist im Himmel. Ich bekenne hier meine Sünden und im Himmel werden die Sünden ausgelöscht. Dort tritt er jetzt für uns ein, als unser Priester, Hohepriester. So, und die Folge von diesem Sühneopfer ist Versöhnung mit Gott und Frieden mit unserem Vater im Himmel, Römer 5, 10 und 11. Ich habe mal einen Römerbrief, die Stelle rausgenommen. Römer 5, Vers 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, wir sind durch das Blut von Jesus, was er für uns auf Golgatha vor 2000 Jahren vergossen hat, sind wir versöhnt mit Gott und haben Frieden mit unserem Vater im Himmel. Amen. Diese Trennung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben durch das Blut von Jesus Christus. Als nächstes, Jesus hat nicht nur als Sühneopfer unsere Sünde weggenommen, sondern er wurde auch für uns zur Sünde. Das heißt, er identifizierte sich so stark mit uns, dass er am Kreuz die Natur eines Sünders annahm. Weil nur die Sünde wegnehmen ist gut, aber es braucht auch noch diesen Punkt, dass das Wesen der Sünde, nämlich diese DNA des Teufels, muss aus dem Menschen raus. Die Sünde sind ja all unsere Übertretungen, bewusste Gesetzesübertretungen, unsere Tatsünden und Schuld. Die hebräischen Worte sind habe ich mal erklärt, aber das lasse ich jetzt mal. Diese drei Dinge, Schuld, bewusste Übertretung und Tatsünden. Und Schuld ist alles, was die Bibel beschreibt, was wir von unseren Vorfahren seit Adam und Eva mitbekommen und was wir hinzufügen, dann die bewussten Übertretungen des Gesetzes und dann unsere Tatsünden, sei es bewusst oder unbewusst. Und das hat Jesus weggenommen. So, wenn das aber alles gewesen wäre, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, in dieser Freiheit zu leben, nämlich in Heiligung von dieser Knechtschaft der Sünde befreit, ein Leben, das Gott gefällt, zu führen. Jesus wurde für uns zur Sünde und so hat er auch diese Wurzel der Sünde, den Leib der Sünde mit ans Kreuz genommen und da ist es mit unser alter Mensch, mit Christus gekreuzigt. Und das ist ein Punkt, der auch richtig sitzen muss in uns. Und wenn du das als Leiter richtig drin hast, kannst du den Leuten vermitteln, denen du dienst, dass nicht nur unsere Sünden vor 2000 Jahren mit Christus ans Kreuz genommen wurden und wir dort Vergebung haben, sondern dass wir auch Freiheit haben von der Knechtschaft der Sünde. Das ist sehr befreiend. Und 2. Korinther 5, Vers 21, ist noch eine Schriftstelle dazu. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wie gesagt, ich schneide die Punkte jetzt bloß mal an. Wichtig ist zu wissen, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen oder zur Gerechtigkeit Gottes werden. So, das war der Punkt Nummer 2. Und als drittes nahm Jesus auch alle Flüche auf sich. Wir hatten ja vor uns gelesen in diesem Text aus 5. Mose, dass Gott Israel gewarnt hat, wenn sie sündigen, seine Gebote übertreten, werden all diese Flüche über den Menschen kommen. Also die Flüche sind ja die Folge von Sünde. Und auch mit diesen Dingen ist Jesus umgegangen. Und er nahm die Flüche, die Resultate unserer Sünden oder Folgen von Sünde auf sich und verwandelte sie durch seinen Gehorsam in Segen. Galater 3, Vers 13 und 14. Und diese Stelle oder das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, diese drei Dinge, speziell was die Generationsflüche betrifft, jetzt auch hier die dritte Stelle, kann man im Befreiungsdienst oder wenn man für Leute betet, kann man das aussprechen, das Wort Gottes proklamieren, das baut den Glauben der Leute auf, denen du dienst, und es baut deinen eigenen Glauben auf und es zeigt den Dämonen, dass sie dort jetzt mal kontaktiert werden mit der Wahrheit. Dass du erkannt hast und derjenige, dem du dienst, dass Jesus alle Flüche, diese Resultate von Sünde ans Kreuz genommen hat und hat es in Segen verwandelt. Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und was ist der Fluch des Gesetzes? Das, was ich vor uns angeschnitten habe. 5. Mose 28. Und dann diese ganze Auflistung ab Vers 15. Das sind die Flüche des Gesetzes. Er wurde zum Fluch für uns. Das heißt, Jesus nahm am Kreuz nicht nur unsere Sünden auf sich, er wurde nicht nur zur Sünde für uns, sondern er nahm auch noch die ganzen Flüche auf sich. Alles, was dort im 5. Mose 28 geschrieben steht, und hat das alles mit ans Kreuz genommen und hat dafür durch sein Blut bezahlt, damit der Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das heißt, in Jesus haben wir dann den Segen. Erst, er nahm unsere Sünden auf sich, er wurde zum Sühneopfer durch sein Blut. Zweitens, Jesus wurde für uns zur Sünde, er nahm das Wesen der Sünde mit ans Kreuz, hat uns davon befreit, durch sein Opfer, durch das Kreuz. Und drittens, er wurde regelrecht zum Fluch für uns, nahm alle Flüche auf sich, wurde zum Fluch, hat die Folgen der Sünde, sprich Fluch, auf sich genommen und hat das in Segen verwandelt. Und diese drei Dinge bilden die Grundlage für das Gebet um Freisetzung von Generationsflüchen bzw. Blutlinienreinigung. So, und durch echte Buße, Sündenerkenntnis, Bekenntnis und Umkehr. Umkehr bedeutet, dass man eine andere Richtung einschlägt, dass man willentlich diese Sünde nicht mehr begehen will und Gott um Gnade bittet. Und den Glaube an Jesus, an sein vollbrachtes Werk am Kreuz, dadurch haben wir Anteil an diesem Erbe. Das ist ein Erbe, das Jesus uns hinterlassen hat. Und da habe ich jetzt bloß drei Punkte aufgezählt, es sind noch mehr. Aber das ist ein reiches Erbe, was Jesus uns erkauft hat, dann hinterlässt er es jedem Menschen und durch echte Buße, sprich Demut, empfängt man Gnade und man kann durch den Glauben darauf zugreifen. Und das ist das, was wir machen oder ihr dann, wenn ihr mit Leuten betet, du greifst auf dieses Erbteil zurück, was Jesus erkauft hat und hilfst der betreffenden Person, wo du betest, in diese Segnung hineinzukommen, in diese Fülle dieses Segens von Jesus, das Erbe anzutreten. So, und wer diese Schritte geht, durch echte Buße, Glaube, Anteil an Christus, an diesem Erbe zu bekommen, dessen Geist ist frei, er wird von Neuem geboren, wiedergeboren oder wie Jesus das sagt zu Nikodemus, er wird von oben her gezeugt. Wo wir dort lesen, zu Nikodemus, er muss von Neuem geboren werden, sagt Jesus eigentlich, du musst von oben her gezeugt werden, weil vor einer Geburt muss erst eine Zeugung her. Und man wird gezeugt durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und der Glaube wenn der Glaube das empfängt. Und dann kommt die neue Geburt hervor. Es kommt alles von Gott, es kommt von oben. Und so wird der Mensch zu einer neuen Schöpfung und bekommt eine neue Identität. 2. Korinther 5, 17, jetzt kommt die Stelle. Ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich nenne euch mal eine andere Stelle, die ist nicht ganz so geläufig, die erklärt es aber super. Und zwar 1. Korinther 15, Vers 45. 1. Korinther 15, 45, dort schreibt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam oder der zweite Adam zu einem lebendig machenden Geist. Was meint er damit? Er spricht zweimal von Adam. Er spricht von dem ersten Adam und von dem zweiten Adam. Und der erste Adam, das war ja der Adam von der Eva im Garten Eden. Ja? So. Und von dem sagt er, das war eine lebendige Seele und in ihm wurde ja dann die Sünde gefunden, was ich am Anfang erzählt habe, durch den Sündenfall, was sich durch Generationen hin fortsetzt bis zum heutigen Tag, weil alle Nachkommen des ersten Adams sind, dem Fleische nach. So, aber seit Golgatha, seit Christus, gibt es einen zweiten Adam in der Menschheitsgeschichte. So. Und das ist Jesus und er ist ein lebendig machender Geist. Das heißt, alle, die zu ihm kommen, die macht er lebendig. Und zwar nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. So ähnlich wollte Paulus das ja sagen. Wichtig ist zu wissen, dass wir in Christus, was eine neue Schöpfung sind, eine neue Identität, das heißt, ich bin nicht mehr am alten Adam, im ersten, sondern ich bin jetzt in Christus, im zweiten Adam. Ich habe aber noch Restbestände in mir von der ersten Adam. Von der Natur des ersten Adam. Weil wenn wir jetzt alle vollkommene Söhne Gottes wären und Töchter, wären wir nicht hier. Dann wären wir im Himmel. Oder wir wären wie Jesus hier auf dieser Erde in vollkommener Herrlichkeit. So. Versteht ihr? Das ist, was neu geworden ist, hier Neues ist geworden, ist, was ich schon mal angezeichnet habe, ich will es braucht das nochmal mit dem Hinweis auf der Tafel, aber ihr könnt euch das noch vorstellen, ne? Die drei Kreise. Was soll ich nochmal anmalen? Na, wie der Mensch aufgebaut ist, ins Innere der Geist, die Seele und der Körper. Na, könnt ihr euch noch vorstellen. Ja. Und was der innere Kern des Menschen, der Geist, wurde von Neuem geboren. Und dort ist der zweite Adam. Er ist dort drin im Geist des Menschen, das wurde neu geboren. Und das wurde neu. Und aus diesem Inneren des Menschen wurde durch das Kreuz die Natur der Sünde, die Satan in Adam hineingegeben hat, die durch den ersten Adam weitergegeben wurde, bis du dich bekehrt hast, hat Jesus am Kreuz entfernt. Und du nimmst es durch den Glauben für dich in Anspruch dieses Erbes. In dem Moment, wo du das glaubst, dass Jesus das vor 2000 Jahren getan hat, entfernt Gott aus deinem Zentrum deines Seins diese fleischerne Natur, diesen Leib der Sünde, diese Macht der Sünde. Paulus beschreibt das, die Beschneidung des Christus. Das wird von dir innerlich abgetrennt und weggeschnitten. So, und in dir hast du eine neue Identität in deinem Geist, sprich der zweite Adam. Und das ist eine Natur von Jesus mit den Früchten des Geistes. Und der Heilige Geist nimmt in dir Wohnung. Du bekommst ein neues Herz, einen neuen Geist. Und das ist neu. Und das ist der Platz, wo der zweite Adam in dir wohnt. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, deine Seele, das heißt der Bereich deiner Gedanken, der Bereich deiner Emotionen, der Bereich deines Willens und der Bereich deines Körpers, müssen noch durchdrungen werden von der Natur des zweiten Adams. Und das nennt die Bibel Heiligung. So. Und von innen heraus musst du den empfangenen Segen des Christus anwenden. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen die Segnung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, erwartet aber von jedem Menschen, dass er das in seinem persönlichen Leben auch anwendet. Das ist unser Anteil an dieser ganzen Geschichte. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Bereiche der Seele und alle Bereiche des Körpers noch mit Sünde, den daraus resultierenden Flüchen und wo diese Dinge da sind, setzen sich Dämonen drauf. Also Sünde, Flüche und Dämonen haben Zugang zum Leben eines Christen in den Bereichen des Verstandes, des Willens, der Emotionen und des Körpers. So. Und deswegen braucht es eine blutstehende Reinigung von Geist, Seele und Leib. Manche Dinge betreffen sogar den Geist, aber um das jetzt mal einfacher zu halten, behalten wir nur das mal im Blick, dass es auf die Seele und den Körper zutrifft. So. Und die Wissenschaft hat das ja auch schon erforscht, ist ja schon lange bekannt, dass es im körperlichen Bereich Dinge gibt, die du von deinen Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern mitbekommen hast, sogenannte Erbkrankheiten. Das heißt, es gibt tatsächlich Krankheiten, die die Fähigkeit haben, in der nächsten Generation, in der übernächsten und immer weiter wieder aufzutauchen. So. Das bedeutet, es ist etwas in der DNA eines Menschen drin, was sich in die nächste Generation weiter vererbt. Und dasselbe gibt es im Bereich der Seele. Es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die sich von Generation zu Generation weiter vererben. Also man sagt dann, dieser ist so wie sein Vater oder dieser ist so wie ihre Mutter oder es kann durchaus sein, also sie verhält sich so, ich kenne noch ihre Oma ziemlich gut, wo die jung war und ihre Enkelin verhält sich jetzt genauso in gewissen Charaktereigenschaften wie damals ihre Oma, als wir noch jung waren. Oder er verhält sich jetzt so wie sein Großvater, mit dem habe ich zusammen gespielt und wenn ich jetzt sehe, wie meine Enkel mit seiner Enkelin und mit seinem Enkel umgehen, ist im Prinzip dasselbe. Es vererben sich auch bestimmte positive, aber auch negative Charaktereigenschaften. Und so sieht man, dass es generationsübergreifende Dinge gibt. Und im Geistlichen ist es im Prinzip genauso. Da werden auch Dinge weitergegeben. So, und an diesem Punkt ist es wichtig, müssen wir ansetzen und müssen das Kreuz von Jesus Christus, das, was er dort alles vollbracht hat, sein Sühneopfer, die Kraft seines Blutes, dieses reiche Erbteil und sprich diese drei Dinge, die ich vorhin genannt habe, nämlich Vergebung unserer Sünden, Freiheit von der Macht der Sünde und Freiheit von Flüchen, haben wir, wenn wir für Menschen beten, kannst du auch für dich selber machen, aber ist auch gut, wenn man da jemanden hat, der einen damit leidet, kannst du dort anwenden und diese Person wird dann frei. Und das ist die Grundlage von allen. Weil es geht nur einzig und allein in Jesus Christus, dass ein Mensch frei werden kann von generationsübergreifenden Dingen, nämlich von Krankheiten, wo Geister dahinter stecken, von Dämonen, die in der Seele sich befinden und Beeinflussung, wo Bereiche des Geistes auch gefangen sind. Und nur durch das Kreuz von Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, diese fortwährende Weitergabe von diesen Dingen zu unterbrechen und diese Sünden und Flüche in Gehorsam und Segen zu verwandeln. Und das ist die gute Nachricht. Das heißt, ich habe das einseitig jetzt beleuchtet auf die Sünden, Flüche und so weiter. Und wenn wir jetzt mal rumschauen, durch das Kreuz von Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, einen Schnitt zu machen, ein sogenanntes wie ein Great Reset, der ist gut in dieser Hinsicht, und einen Neustart zu machen. Und diese Person fängt dann ganz neu an. Das heißt, die Blutlinie zurück bis Adam ist gereinigt und sie fängt dann an, in Christus zu gehen, im Gehorsam und Glauben. Und was kommt daraus hervor? Was ist das Resultat von Gehorsam? Segen. Und zwar nicht nur in die dritte und vierte Generation, sondern Gott verheißt den Segen bis ins tausendste Glied. Das heißt, jeder, für den du betest, ist ein potenzieller Segensversprüher. Weil er den Segen verbreitet, weil er geht gereinigt und jetzt im Glauben und Gehorsam und er bringt Segen für sein eigenes Leben und er bringt Segen in sein Umfeld und er bringt Segen in seine nachfolgenden Generationen. Das heißt, es ist so ein Segen, wenn deine Vorfahren gläubig waren, dann bringt die Segen in die nachfolgenden Generationen. Und so bringst du Segen in deine Nachkommen hinein. Und das ist das beste Erbe, was du deinen Kindern hinterlassen kannst. Ein Haus ist gut, ein Grundstück ist gut, ein Auto ist gut oder ein Bankkonto angefüllt ist gut, was du deinen Kindern hinterlässt. Aber das sind alles vergängliche Dinge. Das beste Erbe, was du deinen Nachkommen hinterlässt, ist eine gereinigte Blutslinie, weil dann der Segen automatisch folgt. Lies mal 5. Mose 28, die ersten Verse. Da steht nämlich dort, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst und so weiter und tust, was ich sage, dann wirst du gesegnet sein in der Stadt, wirst du gesegnet sein im Land, wirst du gesegnet sein in deinem Backtrog. Du bist das Haupt und nicht der Schwanz. Halleluja. Du wirst alle Zeit oben sein und nicht unten sein. Einer jagt 1.000, zwei jagen 10.000. Du wirst in allen erfolgreich sein. So, das heißt, eine gereinigte Blutlinie, Gehorsam und Segen ist das Beste, was du deinen Nachkommen hinterlassen kannst. Deswegen ist dieser Dienst so wichtig an den Menschen. Und deswegen hasst das Satan so. Aber ihr lasst uns zurüsten als Soldaten des Lichts. Amen. Das ist eine Schlacht, manchmal so ein Gebet. Aber in Christus ist alle Zeit siegreich und Fluch wird in Segen verwandelt. Amen. Und du wendest das Kreuz an. So, jetzt nochmal zurück. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz in seinem Sühnopfer. Aber unser Anteil dran ist, dass wir das Blut auch anwenden müssen, das Kreuz. Und unser Teil besteht darin, dass wir unsere Sünden bekennen müssen und echte Umkehr. Ansonsten bleiben Sünden und die daraus resultierenden Flüche, die man von den Vorfahren hat, auch die eigenen dazu, die bleiben, bis man sie bekannt hat und bis sie weggewaschen sind. Römer 3, Vers 25. Und das ist eine Sache, was viele Christen heute, früher hat man das ganz glasklar gepredigt. Das war ein Hauptbestandteil der Predigten, vielleicht vor 100 Jahren oder so. Ne? Die haben ganz klar das Kreuz, Buße, Umkehr, Sündenbekenntnis, Erkenntnis, Bekenntnis, Aufräumen der Vergangenheit, wurde ganz klar gepredigt, diese Schriftstellen, das Blut auch anzuwenden. Und heute sagt man, in der Gnade ist alles passiert. Das ist eine teuflische, satanische Lehre, weil dadurch bleiben Christen in Gebundenheit, bis sie die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit setzt sie frei. Das Blut von Jesus hat alle Sünden vergeben im Kreuz. Aber jeder muss auf dieses Konto zugreifen, muss für seine persönlichen Sünden die Vergebung empfangen und das bei sich selbst anwenden. Nur dann wirkt es auch im persönlichen Leben. Ich habe Leute hören, sagen hören, und das ist, sind auch Leute, die ich kenne, ja, wo dieses von Gnadenlehrern übernommen haben. Jesus hat deine vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünde alles vergeben am Kreuz. So, und wenn er auch die zukünftigen Sünden vergeben hat, dann hat er schon am Kreuz gesehen, was du in Zukunft machst. Und dann brauchst du deine Sünden nicht mehr bekennen. Das ist ja total ätzend, wenn man jeden Tag seine Sünden bekennen muss. Das ist ja anstrengend. Das ist eine teuflische Lehre. Jesus hat am Kreuz alle Sünden auf sich genommen. Für alle Menschen, und zwar die vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen. Aber die Vergebung musst du anwenden bei dir selbst, indem du ihn um Vergebung bittest und das Blut dadurch anwendest. Römer 3, 25. Ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also bloß bis dahin. Jesus ist das Sühneopfer und das wird wirksam durch den Glauben an sein Blut. Das Erste, was du brauchst, ist, dass du glaubst, dass das Blut von Jesus alles vergibt. Du brauchst Glauben an das Blut. Steht hier. Dieses Sühneopfer wird wirksam für dich durch den Glauben an sein Blut. Alles im Reich Gottes empfängt man durch Glauben und dann wendet man das an. Und Offenbarung 7, Vers 14, dort werden die Heiligen beschrieben, die im Himmel angekommen sind aus der großen Schar, die niemand zählen konnte. Im Vers 7 steht dort, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Meines Erachtens bezeichnet das schon diese große Schar, die entrückte Gemeinde. Und sie haben ihre Kleider gewaschen. Das heißt, wir bekommen die Gerechtigkeit von Christus, aber von den Sünden und Flüchen der Vorfahren und von den eigenen, die wir dann noch hinzufügen, nach unserer Bekehrung, werden unsere Kleider wieder befleckt. Und was haben diese Heiligen getan? Sie haben ihre Kleider weiß gemacht, sie haben sie gewaschen im Blut des Lammes. So, und wenn du was wäschst, dann musst du das Wäschestück ausziehen, du musst es in die Waschmaschine geben oder du musst es mit der Hand rubbeln, dann aufhängen, trocknen, dann kannst du es wieder anziehen. Das heißt, du musst das Blut anwenden. Du kannst dir einfach dich hinstellen und sagen, oh, Jesus hat mir schon alle meine Sünden weggewaschen. Und auf deinem Gewand der Gerechtigkeit häufen sich die Schmutzflecken, bis von dem Weiß fast nichts mehr zu sehen ist. Dann kommt Jesus zurück und dann denkst du, warum hat er mich nicht mitgenommen? Weil die erlöste Gemeinde, hier Vers 14, sie haben etwas gemacht, sie haben ihre Kleider weiß gemacht, sie haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes, sie haben ihre Kleider bewahrt. So, und das ähnlich steht es nochmal in einem der letzten Verse der Bibel. Offenbarung 22, 14. Bei mir in der Schlachter steht, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch in die Stadt eingehen. Und in der Elberfelder und dieser anderen Übersetzung steht, gesegnet sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens, durch die Tore in die Stadt eingehen können. Ich denke, beides ist wichtig. Die Gebote halten bedeutet Gehorsam. Und die Folge von Gehorsam ist, du erntest den Segen. Und der größte Segen, den du erntest für deinen irdischen Gehorsam, ist, dass du Anrecht hast an dem Baum des Lebens, dass Christus selbst ist und dir die Tore des himmlischen Jerusalems weit geöffnet werden. So. Und die andere Übersetzung passt genauso dazu, gesegnet sind die oder glückselig, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut, weil das ist wieder dieselbe Aussage ist wie Offenbarung 7,14 und sie haben Anrecht am Baum des Lebens. Beides hat etwas mit unserem Anteil zu tun, nämlich gehorsam zu sein, die Gebote zu halten und das Blut anwenden. Und dann, nach der Vergebung, müssen auch noch die Flüche gebrochen werden. Man muss das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass er zum Fluch wurde, die Flüche auf sich genommen hat, auch das muss im Gebet hier auf dieser Erde angewandt werden, dass man diese Flüche bricht. So, und es gibt ein geistliches Gesetz, das beinhaltet Blutslinienflüche. Sind das Ergebnis des geistlichen Gesetzes, dass Flüche die Folge sind von unbekannter, also nicht bekannter Sünde, die nicht durch das Blut von Jesus entfernt worden ist. Mit meinen Worten mal andersrum gesagt, jede Sünde, die nicht bekannt ist, die nicht unter die Reinigung, rein nicht nur Bedeckung, sondern rein Waschung, Bedeckung gab es im Alten Bund durch das Blut der Stiere und Schafe und so weiter. Im Neuen Bund gibt es eine vollkommene Reinigung. Jede Sünde, die nicht reingewaschen ist durch das Blut von Jesus, von den Vorfahren und von mir selbst, hat ein Ergebnis und das sind Flüche. Wie wir das vorhin schon gelesen haben, 5. Mose 28, das geistliche Gesetz, wenn ihr das übertretet, werden diese Flüche auf euch kommen. Und wenn man jetzt mit Leuten betet, fängt man genau dort an, wo sind die Flüche in das Leben hineingekommen, davor vorn. Wo sind die Flüche in das eigene Leben hineingekommen? Wo kommen die denn tatsächlich her? Wenn Flüche die Folge sind oder das Ergebnis von nicht durch das Blut weggewaschener Sünde, dann muss man ja nicht mit den Flüchen beginnen und schon gar nicht mit den Dämonen, sondern man muss mit der Sünde beginnen. Weil diese Sünde, die nicht bekannt wurde und sozusagen nicht weggewaschen wurde durch das Blut, hat automatisch die Eigenschaft, Flüche hervorzubringen, und diese öffnen die Tür für Dämonen. So, und dann muss man ganz von anfangen und muss den Betreffenden als erstes in die Buße führen. Das heißt, der, für den du betest, der muss als erstes Sünden bekennen. Und somit die legalen Anrechte Satans auszuräumen aus seinem Leben. Und das und der nächste Schritt, was ich noch sagen, der nächste Punkt, sind die wichtigsten Elemente. Wenn das nicht sauber durchgeführt wird, dann kämpfst du mit diesen Mächten, die in dieser Person drin sind, die sich dann manchmal auch zeigen, wo die Person denkt, wo kommen die jetzt her? Na, aus der Blutlinie. Die waren da, die hatten Anrechte, die zeigen sich dann. So. Und du kämpfst mit denen und der Kampf wird schwierig, weil die Anrechte noch da sind. Und die Anrechte sind immer nicht bekannte Sünde und Unvergebenheit. Weil im Sinne musst du mit jedem Einzelnen zurück in den Garten, wo es angefangen hat, wo die Sünde ihren Ursprung hatte, die Anrechte reinkamen, und zwar in jedem einzelnen Fall von ihrer Sünde und denen ihrer Vorfahren. Und das Nächste, dass das Blut angewandt wird, dass es wäscht, ne? Wenn die betreffende Person die Sünde bekannt hat, dann betest du ihr die Vergebung, oder sprichst du Vergebung zu, in dem Sinn, in dem du 1. Johannes 1, Vers 9 überall ausbetest. 1. Johannes 1, Vers 9. Ne? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und du betest dann, dass das Blut Jesus diese Person jetzt vollkommen reinwäscht von all diesen Sünden, die diese Person bekannt hat. So, und dann muss diese Person aber allen vergeben. Bedingungslos, sofort. Vergeben, loslassen, segnen. Diese drei Schritte. Vergeben, loslassen, segnen. Es reicht nicht nur, ich vergebe dem, sondern die Person muss auch innerlich alles loslassen. Und diesen, dort musst du ganz genau arbeiten. Weil wenn dort was ausgelassen wird, haben Dämonen noch Anrecht. Durch Unvergebenheit, Bitterkeit, Ärger, Groll, Hass. Vergeben jedem Einzelnen, der an dieser Person schuldig geworden ist, sie verletzt hat, was auch immer. Vergeben jedem Schuldiger. Diese Person loslassen, die Ereignisse loslassen, ans Kreuz geben und diese Personen segnen. Wir werden dann nochmal genauer darauf zu sprechen kommen, über in dem Bereich innere Heilung, weil die innere Heilung spielt dort ganz immer mit rein. Und wenn wir zum Praktischen kommen, werden wir vielleicht nochmal erklären, weil manchmal führt der Heilige Geist zuerst in die innere Heilung rein und dann in die Befreiung. Es ist manchmal verschieden, je nachdem, wie das Leben war dieser Person. Aber diese Grundsätze sind immer zuerst, immer, das ist jetzt mal dasselbe. Und dann muss die Person sich selbst vergeben. Das darf man nicht vergessen, weil manche haben auch schon erlebt, die machen sich so viel Vorwürfe über die Sünde, die sie begangen haben in ihrem Leben. Und diese Selbstverdammnis, diese Selbstanklage, sich selbst nicht vergeben können, wird dann meistens, sag ich mal, nicht richtig beleuchtet, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Den Schuldigern vergeben und sich selbst vergeben. Man muss sich auch selbst Vergebung gewähren für das, was nicht gut gelaufen ist im eigenen Leben. So. Also diese drei Dinge. Sündenbekenntnis, echte Buße. Zweitens das Blut anwenden, 1. Johannes 1, Vers 9. Das Aussprechen, dass Jesus das wäscht. Drittens vergeben, loslassen, segnen. Anderen und sich selbst. So, jetzt sind wir bei der Thematik, jetzt kommen wir schon in einen praktischen Schritt rein, in weiteren, wie mache ich das? Also unsere Erfahrung, das haben wir nirgendwo gelesen, sondern das ist einfach so, wie wir das jetzt aus der Praxis her entwickelt haben und das macht es für mich und den Betreffenden einfacher, in zwei Kategorien zu arbeiten. Sonst wird es zu viel. Und ich sage immer, bei deiner Zeugung sind die Linien von deiner Mutter und von deinem Vater zusammengekommen und was von mütterlicher Seite und väterlicher Seite hineingekommen ist in dich, ja, das hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Aber je nachdem, wie alt du bist, hast du vom Tag deiner Geburt auch eigene Sünden mit hinzugefügt, die auch wieder Flüche hervorgerufen haben auf dein eigenes Leben und auf deine Nachkommen. So. Und dann gehen wir erstmal, behandeln wir den Abschnitt von der Zeugung bis zum heutigen Tag. Das wird für die Person oder für dich, wenn du betest, übersichtlicher. So. Und dann bitten wir die Person erstmal, diese Dinge auszubeten, nämlich Sündenbekenntnis, was ihr noch bewusst ist, was sie vom Herrn ausräumen muss, daran Sünde bekennen, das Blut anwenden und allen Schuldigern vergeben und sich selbst. Erstmal vom Zeitpunkt der Zeugung bis zum heutigen Tag, das, was die Person selber betrifft. Noch gar nichts mit Vorfahren, nur für sich selbst. Dann räumst du erstmal diesen Bereich raus und betest, dass der Herr dort eine Reinigung bringt. Und dann behandelst du die Thematik Vorfahren. Nämlich, dass die Person stellvertretend den Herrn um Vergebung bittet, für die Sünden der Vorfahren, die bekannt sind, zum Beispiel Freimaurerei oder Antisemitismus, ne, Nationalsozialismus, was in allen Familien eigentlich oder fast allen drin ist, oder dann Zauberei, Okkultismus, Aberglaube, was bekannt ist, Ehebruch, Unreinheit, dieser ganze Bereich, oder Geistestodes, wenn jetzt Selbstmord war, oder Abtreibung, Mordgeister oder Mordgeschehnis in dem Sinne, dass die betreffende Person stellvertretend zu Jesus kommt und stellvertretend für ihre Vorfahren den Herrn um Vergebung bittet. Das bedeutet nicht, dass denen, die gestorben sind, nützt ja nichts mehr, aber denen, die noch leben, den noch lebenden Vorfahren, du stellvertretend den Herrn um Vergebung bittest und dass dann automatisch ihre Sünden vergeben sind. Das ist es nicht. Das müssen sie selbst tun. Aber du machst das für deine Blutslinie. Du bist jetzt ein Priester und du bittest den Herrn stellvertretend um Vergebung für die Sünden deiner Vorfahren, die in deiner Blutslinie jetzt drin sind, die von Vater, Mutter und ihren, ne, was sie mitgebracht haben, bittest du, dass der Herr das vergibt, weil die Schritte sind immer wieder dieselben. Versteht ihr? Du musst dem Teufel die Anrechte wegnehmen. Und die Anrechte geschehen nur, indem das Kreuz angewandt wird durch Bitte um Vergebung, Reinwaschung der Schuld. Der Herr wäscht dann die Schuld rein aus deiner Blutlinie und was dich selbst betrifft. Ja? So, und dann ist es wichtig, auch den Vorfahren zu vergeben. Und dann allen, was sie da an Sünden getan haben und dich damit praktisch belastet haben. Du musst deinen Vorfahren vergeben, sie loslassen und segnen, sofern sie noch am Leben sind, diesen dritten Punkt des Segnens. Versteht ihr? Ich mache es jetzt ausführlich, und du musst dich doppelt reindenken, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, geht das automatisch. Du merkst, das zeigt der Heilige Geist das. Aber du brauchst erstmal das Grundmuster, wo der Heilige Geist das dann hochbringen kann und dich daran zu erinnern. Also Sündenbekenntnis, Buße, das Blut, vergeben, erstmal von der Zeugung bis zum heutigen Tag selbst, sich dann auch selbst vergeben und dann für die Vorfahren auch stellvertretend Vergebung bitten und den Vorfahren vergeben. Das Ding, das ist betrocken, aber du wirst es merken, wenn du das machst, da ist der Heilige Geist so drin. Und wenn du weißt, dass du damit den Dämonen, den Boden unter den Füßen entziehst, macht es noch viel mehr Spaß. Weil du merkst, das Kreuz, das Blut wird angewandt und es nimmt die Anrechte weg. So, und jetzt will ich euch noch mal Schriftstellen geben, um das nochmal rauszuarbeiten, was es bedeutet, dass das, was wir im Alten Bund dort lesen, dass der Herr die Sünde nicht ungestraft lässt und bis ins dritte und vierte Glied da straft und Sünde und so weiter, dass das im Neuen Bund sich nicht verändert hat, dass das genau noch so ist. So, und dann nehmen wir die erste Stelle, 2. Mose 20, 5 und 6. Da sagt Gott, bete die Götter nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist den vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. So, hier sagt Gott, bei Götzendienst, die Folge von dieser Sünde, ich suche die Schuld heim an den nächsten drei, vier Generationen. Aber Gnade, haben wir wieder die Folge von gehorsames Segen an 1000 Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Aber hier hast du, die Flüche gehen bis ins dritte und vierte Glied zurück. 5. Mose 11. Vers 26. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, dass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Das heißt, Gott legt seinem Volk Segen und Fluch vor. Das heißt, sie konnten sich entscheiden oder wählen, welche Seite sie gehen wollten. Also, man wählt ja den Segen, oder? Aber im Beispiel von Israel durch Götzendienst sehen wir, dass sie sich doch mehr auf die andere Seite gestellt haben, durch diese sündhafte Natur. Und wenn den Fluch, wenn er den Geboten des Herrn ungehorsam seid und wenn er abweicht von den Geboten anderen Göttern nachfolgt. So, das sind so die Grundlagen des Gesetzes von Segen und Fluch aus dem alten Bund. So, und wie ist das jetzt im neuen Bund? Römer 8, Vers 2 und 4. Wohlgemerkt, es geht hier darum, der Segen kommt, wenn wir den Geboten gehorsam sind, mit einfachen Worten gesagt, der Fluch Gottes kommt, wenn wir den Geboten Gottes nicht gehorsam sind. Na? Segen kommt aus Gehorsam, Fluch aus Ungehorsam. Das ist ein geistliches Gesetz. Und mit diesem Hintergrund des Alten Testamentes jetzt, des Alten Bundes, gehen wir jetzt mal in den Neuen Bund, in Römer 8, Vers 2 bis 4. Und dort beschreibt Paulus das Leben des Christen im Neuen Bund nach dem vollbrachten Werk am Kreuz, was Jesus uns als Erbteil erkauft hat. Und dort steht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Beispiel Israel, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Hier ist nochmal die Stelle, was ich am Anfang gesagt habe, was Jesus getan hat am Kreuz. So, warum hat das Jesus gemacht? Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, sprich Gehorsam, in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Nehmen wir bloß mal den Vers 4. Wir haben in den zwei Stellen aus dem Alten Testament haben wir gelesen, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr, lege ich euch vor, Segen und Fluch, werdet ihr einen Segen ernten. Wenn ihr meine Gebote übertretet, wird da Fluch auf euch kommen. Und jetzt sagt Paulus, was ist im neuen Bund? Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wird in uns erfüllt, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern im Geist. Das heißt, wenn wir in Christus im Geist, im neuen Adam leben, im zweiten, dann erfüllen wir Gottes Gebote, leben nach seiner Gerechtigkeit und leben ein Leben des Segens. Im Umkehrschluss, da gibt es auch andere Stellen im Neuen Testament, wenn wir im Fleisch wandeln, das heißt wieder in unserer alten Natur und bewusst sündigen, kommt auch auf einen Christen im neuen Bund der Fluch. Er hat sich entschieden, nämlich nicht dem Segen zu folgen, sondern dem Fluch. Weil Flüche sind die Folge von Sünde. Und wenn ein Christ bewusst sündigt, kommen die Flüche auf ihn. Und dieses Prinzip hat sich nicht geändert, sondern wir im neuen Bund haben die Möglichkeit, durch das vollbrachte Werk am Kreuz von Jesus in der Gerechtigkeit Gottes zu leben, seine Gebote auch zu tun, was vorher dem Fleisch unmöglich war, damit wir in dem Fluss des Segens unser Leben führen. Jeremia 31 und Hesekiel 36, das sind die Stellen, die den neuen Bund bezeichnen oder beschreiben. Jeremia 31, diese Stelle wird im Hebräer 8 und 10 zweimal erwähnt im Neuen Testament. Das sind so die Grundlagen des neuen Bundes. Und da sagt Gott, ich nehme nur den Vers 33 raus, Jeremia 31, Vers 33, da sagt Gott, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, es auf ihre Herzen schreiben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, was hat sich denn, hier ist der neue Bund beschrieben, was ändert sich denn im neuen Bund? Das Gesetz ist nicht mehr außen, das Gesetz ist innen. Warum kann das Gesetz jetzt auf die Herzen geschrieben werden? Weil das der Leib der Sünde entfernt wurde. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz wird das Gesetz Gottes in das Innere des Menschen auf das Herz geschrieben. So. Hesekiel 36 beschreibt es noch anschaulicher. Hesekiel 36, 26 und 27. Na komm. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist, nämlich den Heiligen Geist, in euer Innerstes legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Versteht ihr? Das sind die Kernstellen. Wir haben ja 31, 33, Hesekiel 36, 26, 27, des neuen Bundes. Das hat sich verändert im Gegensatz zum alten Bund, im neuen Bund. Im alten Bund war das Gesetz außen, dem Israelit war es von der Sache her nicht möglich, aufgrund, wie der Paulus schreibt, Römer 8, der Macht der Sünde, nämlich der Leib der Sünde war noch drin, diese innewohnende Sünde, die den Menschen nur zur Sünde verleitet, war noch da. Es war unmöglich, diese ganzen Gebote zu halten. Und das hat Gott verändert. Er hat einen neuen Geist und ein neues Herz gegeben und er wird durch den Heiligen Geist bewirken in uns, dass wir seine Gebote halten. Die Gesetze, die Gebote, also ich spreche die 10 Gebote das erste Mal, die haben sich nicht geändert. Die sind im neuen Bund genau dieselben wie im alten. Segen und Fluch ist genau dasselbe. Was sich geändert hat, ist der Mensch in sich. Sprich, der zweite Adam. Versteht ihr, diese grundsätzlichen Dinge, die müssen sitzen, weil heute wird das alles ausgehebelt. Die Gnade macht das schon alles. Ne? Und die Flüche sind weg mit Christus. Natürlich sind sie weg. Jesus hat sie alle ans Kreuz genommen. Aber wenn ich bewusst sündige als Christ, sind sie wieder da. Weil ich durch Sünde kommen Flüche hervor, dieses Gesetz geht immer noch weiter und es gibt dem Satan Anrecht. Und wenn ich den Leuten sage, das passiert nicht mehr, dann lasse ich sie ohne Schutz in die feindlichen Waffen laufen. Und es ist eines der unverantwortlichsten Dinge, die Hirten der heutigen Zeit mit ihren Schafen tun können. Weil sie somit den Leuten vermitteln, es ist alles okay, wo es doch nicht ist. Und man schafft damit dem Teufel nicht nur Türen, sondern Tore. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Aber was ich euch jetzt vor uns gesagt habe mit diesen Stellen vom alten neuen Bund, das muss sitzen. Diese Sichtweise muss ganz klar in uns drin sein. So, aber jetzt weiter. Epheser 4, 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, den Fuß in die Tür zu setzen. Gib dem Teufel kein Anrecht in deinem Leben und in deiner Familie, sage ich mal, für das Bereich, im Bereich oder das Umfeld deiner Verantwortung. Aber erstmal für dich selbst. Gib dem Teufel keinen Raum, gib ihm keine Anrechte. Es ist, die geistliche Welt basiert auf ganz klaren Gesetzmäßigkeiten und der Teufel kennt die geistlichen Gesetze viel besser wie die meisten Prediger der heutigen Zeit. Der Teufel ist einer, der die himmlischen Gesetzesbücher kennt. Und warum kennt er sie? Weil er diese Gesetzmäßigkeiten, die geistlichen Gesetzmäßigkeiten zu seinem Nutzen gebraucht. Sprich, das Gesetz ist, wenn ein Christ sündigt, kommen Flüche dazu und diese Sünden und die daraus resultierenden Flüche geben dem Teufel Raum. Sie geben ihm Anrecht in der Seele, im Körper und im schlimmsten Fall im Geist eines Christen. Und dort kann er Dinge tun, die Jesus beschreibt. Er sendet ihm Lügen, er stiehlt, er bringt um und er zerstört den Körper, die Seele und, wenn man ihn nicht stoppt, den Geist. Und das ist der Grund, warum Christen vom lebendigen Glauben wird abfallen. Das heißt, er hat dann offene Türen, Anrechte, den Körper und Verstand, Emotionen, den Willen zu beeinflussen. Den Willen beeinflusst er am liebsten durch Passivität. Die Emotionen beeinflusst er am liebsten, das sind so die Hauptangriffswaffen, die er immer vorschickt. Durch Furcht, die Emotionen durch Niedergeschlagenheit und Entmutigung. Das ist die Vorstufe, also die erste Waffe von Zauberei. Entmutigung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Visionslosigkeit bis hin zu Depression. Die Freude raubt er dadurch. Und den Verstand greift er auch an mit Verwirrung und Lügen. Und so setzt er sein Werk dann fort. Und wenn diese Tür nicht geschlossen wird, sagt Jesus, holt dieser Geist 7 weitere dazu. Furcht ist ein Türöffner in den Gedanken. Entmutigung, Niedergeschlagenheit ist ein Türöffner zu den Emotionen. Und Passivität ist der Türöffner, um deinen Willen zu beherrschen. Und dort, Passivität, Furcht und Entmutigung sind wie Brückenköpfe. Ja, im Militärischen, man baut Brückenköpfe, man besetzt die Brücke und von da aus erweitert man das nächste Gebiet, kann man das nächste Gebiet erobern. Wie eine Festung. Und genauso arbeitet Satan. Und von diesen Festungen aus zerstört er einen Christen. Bis dieser diese Sünde erkennt, durch die, muss immer dran denken, der Heilige Geist ist immer noch da, überführt von Sünde. Diese Sünde erkennt, diese Sünde bekennt, das Blut anwendet, Personen vergibt und dann sich lossagt von diesen Mächten und dann werden sie rausgerufen. So. Wenn diese Sünden aber nicht bekannt werden, bis zum Tod einer Person, wird diese Sünde zu einem Blutslinienfluch und geht weiter an die nächste Generation. Das heißt, alles, was wir in unserem Leben nicht bekennen an Sünde, müssen wir vom Herrn mal verantworten, das ist klar, aber das wird in unserem Leben dann, wenn wir gestorben sind, dann ist es dann ein blutziehenden Fluch, der an die nächste Generation weitergegeben wird. Oder wenn du jung bist und bis deine Kinder gezeugt oder empfangen werden, gibst du alles, was von dir noch an Sünde in deinem Leben war, gibst du dann zum Zeitpunkt der Zeugung in deine Kinder rein. So, aber jetzt mal zum Zeitpunkt des Todes verwandelt sich das, oder ist es dann dieser blutigen Fluch, da stecken Dämonen dahinter, die sitzen da drauf, wird an die nächste Generation weitergegeben. Und so kann es durchaus sein, wenn die Oma stirbt, dass in der Verwandtschaft plötzlich die Symptome, die sie hatte, Krankheiten, Geisteskrankheiten oder irgendwelche Sachen, plötzlich auf eine Person fallen. Deswegen sind Friedhöfe nicht so sind gefährliche Orte in diesem Moment. Weil zur Beerdigung kann es passieren, dass diese Dämonen suchen ein neues Zuhause. Also musst du dich schützen, wenn du dich dort befindest. So, ich zitiere nochmal diesen Peter Horbin. Es ist der Fakt, dass wenn immer wir sündigen, das heißt, wenn wir Satan gehorchen, wir ihn damit anbeten. Und wenn wir ihn anbeten, machen wir uns verletzbar oder wir bieten eine offene Tür, einen Geist zu empfangen, in diesem Fall nicht der Heilige Geist, sondern ein unheiliger, böser Geist, sprich ein Dämon. Das heißt, jede Sünde, die wir nicht unter das Blut bringen oder wegwaschen lassen, öffnet in unseren Seele und Körper ein Anrecht für den Teufel. Diese Sünden- und Blutsehnenflüche geben dem Feind ein legales Anrecht, schreibt er jetzt auch nochmal, in die Bereiche des Seeles und des Körpers eines Gläubigen einzudringen. Weiter schreibt er, eines der meisten Gründe, warum Dämonen einen Christen nicht verlassen, ist der Fakt, dass sie ein legales Anrecht haben, da zu bleiben. Und an diesem Anrecht werden sie rechtmäßig, legalistisch festhalten. Das ist das, wo der Teufel die geistlichen Gesetze kennt. Er wird sich an jedes legale Anrecht klammern. Und es gibt auch Dämonen, die sprechen aus Leuten und sagen, ich gehe nicht raus. Und wo sie gefragt wurden, warum nicht, die Person will mich. Und dann haben die Person gefragt, hier die Sünde in deinem Leben, die musst du bekennen. Und dann hat die Person gesagt, nee, die bekenne ich nicht, ich bleib da drin. So, und damit hat sie auch dem Dämon einen weiteren Mietvertrag, den Mietvertrag verlängert. Das heißt, zuerst muss das Anrecht entfernt werden, was ich vorhin sagte, durch Sündenbekenntnis und Vergebung gewähren, bevor man die Dämonen austreiben kann. Nicht bekannte Sünde ist wie eine Partnerschaft, die du eingehst mit einem Dämon. Und durch das Anwenden des Blutes wird dieser Vertrag aufgelöst. Das ist wie im Gerichtssaal. Der Vertrag mit diesem Dämon, der in einem Christen ist, wird aufgelöst durch das Anwenden des vollbrachten Werks am Kreuz. Und dann sagt man sich auch los von diesen Mächten. Weiterhin sagt er, wenn Leute sterben, die Dämonen in ihnen nicht. Es sind geistliche Wesen ohne eigenes Zuhause und sie werden einfach versuchen, ein anderes menschliches Wesen zu besetzen, um ihren Job dort weiterzuführen oder ihr Wesen auszuleben, sage ich mal. Durch Sünde und das Resultat durch Blutslinienflüche haben Dämonen ein legales Anrecht an den Kindern, Enkeln, Urenkeln dieser Person, sodass sie nach dem Tod meistens auf Familienangehörige übergehen. Es ist sehr oft der Fall, dass man es mit Geistern zu tun bekommt in der Seelsorge, welche durch die ganze Familienlinie vorhanden waren. Sie haben dieselben Symptome in Generation nach Generationen verursacht. Das heißt, du kannst auf Mächte treffen in der Blutslinie, die schon über weitere Generationen mehr als wie 3 oder 4 zurückliegen. Die schon seit 10, 20, 30, 40 Generationen in der Erblinie drin sind, bis dann jemand mal kommt und nimmt ihnen das legale Anrecht und wendet das vollbrachte Werk am Kreuz an. Und man nennt es, im Englischen heißt es Familiar Spirits, und man kennt das im Deutschen so wie Generationsgeister beschreiben oder Geister, die sich meistens an eine Familie binden. Und solche Mächte, die muss man immer im Blick haben, die sind in fast jeder, eigentlich machst du nichts verkehrt, wenn du die alle rauswirfst und ansprichst. Die sind eigentlich in fast jeder Blutlinie drin. Das ist Götzendienst, Zauberei, Isabel und Ahab. Na, seit Isabel und Ahab gelebt haben, seitdem sind die Geister am Wirken. Ablehnung, Rebellion. Das hängt ganz eng zusammen mit Leviathan, Stolz. Und da kommen auch Rebellion dazu fügen, die Wassergeister. Blutschuld. Mord, Gewalt, na, hängt damit zusammen, Abtreibung, und aber auch Blutschuld ist ganz stark in Deutschland. Europa ist der blutgedrängste Kontinent der Welt. Denken wir nur ans Dritte Reich, Gewalt, der Geistergewalt und so weiter. Und das gibt es ja schon noch mehr, aber jetzt erstmal der Übersicht halber beschränken wir uns mal auf diese. Und dann, wenn die Person die Sünde bekannt hat, das legale Anrecht entfernt wurde, sie hat ihren Schuldigern vergeben, weil Unvergebenheit auch ein legales Anrecht ist für Dämonen. Und wenn diese Versöhnung geschehen ist, dann kannst du den Dämon rauswerfen und erklärst diese Mächte, dass sie aus der Generationslinie rauskommen. Ich bete immer gleich bis Adam, Eva vor dem Fall. Manche sprechen an bis zur Zeugung, sprechen wir an, aber auch dann zurück bis Adam und Eva vor dem Fall, da machst du nichts verkehrt, weil dort war es noch gut. Und dann musst du auch, wenn es ums Austreiben geht, dann musst du auch echt dranbleiben, darf man nicht aufgeben, bis diese Dinge dann raus sind. Amen. Und der Bereich innere Heilung und wie man praktisch vorgeht, das machen wir dann ein anderes Mal. Das wird jetzt zu viel. Okay. Ja. Danke, Vater, in Jesu Namen, dass du uns diesen wunderbaren Sieg in Jesus geschenkt hast, dass wir ihn anwenden dürfen, Herr, und dass du Freiheit hast für jeden Menschen, der das im Glauben empfängt. Und Jesus, wir danken dir für die Kraft deines Blutes, Herr, die du uns zur Verfügung gestellt hast, durch dein Sühneopfer am Kreuz, durch deine Liebe. Und ich bete, dass dein Blut uns reinigt und wäscht, aber auch bedeckt, dass diese Botschaft, die wir gehört haben, dein Wort, Herr, dass es bedeckt bleibt in uns und dass wir das drüber nachsinnen, bearbeiten, dass du es jeden Einzelnen offenbarst. Und ich bete, Herr, dass Satan das nicht wieder stehlen kann, sondern dass alle ausgerüstet werden als Krieger des Lichts, um wieder Meister zu sein, seine Werke zu tun. In Jesu Namen. Amen.